Endzeit. Und auch wenn wir nicht in der Endzeit leben, mein Bruder hat es schon gesagt heute in der Lektion, dass wir sind auf dieser Welt. Aber bevor wir darüber reden, unsere Bibel aufschlagen, lass uns noch einmal gemeinsam beten. Gütiger himmlischer Vater, danke, dass wir zu dir sprechen dürfen. Unsere Bitte, Herr, an diesem Morgen, möge du unsere Gebete hören, unter uns hier zu wirken, leite uns durch dein Wort, reinige uns, Herr, durch dein Wort und hilfe, dass es uns gut tut, dass es uns zum Segen und zur Hilfe dient, dass es uns nicht zum Gericht wird, Herr. Hilfe, dass daraus eine wahrhaftige, lebendige Glaube entsteht und möge dein Wille geschehe. Darum bitten wir dich in alle Demut so sehr. Habe Dank dafür. Amen. Tatsächlich ist es so, so wie der Bruder schon in der Lektion gesagt hat, und Jesus sagt im Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wir werden Bedrängnisse haben. Endzeit in, Endzeit her. Wir werden Bedrängnisse haben. Warum? Weil es ist einfach Fakt ist, wir sind in dieser Welt nach dem Sündenfall. In meinem früheren Heimatland, in Madagaskar, Menschen leben in Armut. Und in dieser Armut, dann hört man von Europa oder Amerika. Und viele schaffen tatsächlich den Sprung nach Europa zu kommen oder nach Amerika. Aber bevor sie das tun, dann sagen sie, oh bitte, bete für mich. Ich habe hier mal was ganz Großes vor. Ich will nach Amerika. Hört so an, wenn ich in Amerika bin, bin ich raus aus der Bedrängnisse. Bin ich raus aus der Armut. Ein paar Jahre später oder kurz Zeit später sogar, kriegt man wieder einen Anruf oder einen SMS. Oh, bitte, bete für mich. Mir geht's so schlecht. Klar. Amerika ist nicht die Lösung, um aus der Bedrängnis zu entfliehen. Man kann auch aus der Ukraine nach Deutschland fliehen. Aber sie werden auch hier noch auch Bedrängnisse haben. Und für uns gilt genauso. Schwierigkeiten würden kommen. Das wünsche ich keiner von uns. Aber es wird kommen. Hier ist tatsächlich so, nach diesem 10-Plagen-Erlebnis aus Ägypten, und dann ging das Volk doch fröhlich raus. Als sie rausging, lesen wir im Kapitel 14, ab Vers 1 bis 4. Im Namen Jesus, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pihairot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und hier ist die Frage zu stellen, wie kommt das, dass trotz Gottes Führung Mose, der lebendige Prophet an der Seite und die Feuersäule und die Wolkensäule und trotzdem kommt man in eine unangenehme Situation, dass man sagt, man ist in Not, in schwerer Not. Obwohl, man geht den Ruf Gottes schon nach. Gott sagt, geht nach Kanaan. Und dann waren sie gehorsam. Sie sind auf dem Weg. Antwort Nummer 1 haben wir bereits angeschnitten, weil wir auf dieser Welt sind. Und zu dieser Verknüpfung sehen wir dann, dass wir tatsächlich, oder das Volk Israel hier, sie waren aus Ägypten und sie sollen nach Kanaan gehen. Was steht dazwischen? Was denkt ihr, was kennt ihr aus der geografischen Lage? Was steht zwischen Kanaan und Ägypten? Bitte? Wüste. Ja. Also es muss der Weg von Ägypten nach Kanaan durch die Wüste gehen. Es gibt keine andere Alternative. Und für dich und für mich ist genauso. Wir wollen zum himmlischen Kanaan, aber denk darüber nach. Jesus hat uns nicht gerufen und sagen, ja, von nun an, ihr geht auf dem Wege, wo zwei Bäume und Fluss, Wasser des Lebens dazwischen fließt und die 12 Früchte tragen. Nein, der Weg von uns aus ist, Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 22, Barnabas hatte gesagt, wir müssen durch große Bedrängnisse gehen ins Reich Gottes. Es geht nicht anders. Wohlgemerkt, wenn wir lesen, Kapitel 13, ab Vers 17, steht hier, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Wir wissen, es geht nicht anders. Man kann nicht von Ägypten aus nach Kanaan gehen und diesen Weg nehmen. Wir müssen. Es gab nur eine Richtung. Es gab nur einen Weg. Aber wir haben hier mit einem liebvollen Gott zu tun. Wir haben hier mit einem fürsorglichen Gott zu tun. Er lässt das Volk durch Umwege gehen. Damit das Volk nicht reut, dass sie blutige Erfahrung machen müssen. Gott ist ein Gott der Frieden. Gott ist ein liebvoller Gott. Gott ist nicht ein Gott, der diese Kriege in Ukraine führt. Oder das Krieg in Jordan, in Jemen oder in Libyen. Gott meidet Menschentod durch Schwert und Waffen. Und Gott weiß hier, auch wenn das Volk bei den Philister gebracht wäre, dann wäre der Sieg sicher. Aber ein Volk muss sterben. Und Gott denkt so weit und sagt, lieber diesen Umweg. Gehst du vielleicht durch Umweg zur Zeit? In deinem Leben? In deinem Altsein? In deinem beruflichen Leben? Meinst du, Gott hat dich zu schwere Last gegeben, weil du einen Umweg gehen musst? In der Erziehung, in deinem Gesundheitszustand. Denk dran, es gibt nicht so viele Wege, Ausweg, weil wir auf der Erde sind. Aber Gott hat dir das gegeben, weil er fürsorgend ist. Er liebt dich. Er will dir schmerzhafte Erfahrungen, einige schmerzhafte Erfahrungen ersparen. Deswegen geht es dir so. Aber die andere Frage ist, warum waren denn? Warum waren das Volk Israel, die Israeliten in Ägypten zu diesem Zeitpunkt? Was hat denn dazu geführt, dass die zu diesem Zeitpunkt noch dort waren? Interessant ist, wie kamen sie nach Ägypten? Das war in Josefs Zeit. Das ist etwa 1751 vor Christus. Und warum waren sie in Ägypten? Weil es war eine Hungersnot in Kanaan. Und dann gingen sie dort und es war so etwa im zweiten Jahr in dieser Hungersnotsphase haben sie sich einsiedeln lassen im Land Goschen durch Josef. Aber das war nicht der Wille Gottes, dass sie für immer dort bleiben. Gott hat nie gesagt, bleib doch dort für ewig. Aber aufgrund dessen, dieser Notlösung, haben sie sich wohlgefühlt im Land Gosen. Da war das Beste in Ägypten. Und ja, es ist gemütlich. Und aufgrund diesem gemütlichen Zustand, da sind sie von sich aus dort geblieben. Bis 1451 nach Christus, vor Christus, es sind etwa 200 Jahre, ungefähr mehr als 200 Jahre waren sie dort geblieben. Obwohl die Möglichkeit war vorhanden, nach 5 Jahren, Hungersnot zu Ende, hätten sie auch zurückgehen können. Aber sie haben entschieden für die bequem, Komfort, wenige Umstände und dadurch haben sie hohen Preis zahlen müssen in die Zukunft. Da sind sie später Sklave geworden. Die Rechnung summierten sich und auf einmal konnten sie nichts mehr. Auch wenn sie gerne hätten, gewollt hätten, zurück nach Ägypten, nach Kanaan, waren sie schon versklavt und dann müssten einen allmächtigen Gott herkommen, um ihnen die Befreiung zu geben. Hier gibt was zu lernen. Ihre Situation, dass sie am Roten Meer eingekesselt waren, hatte eine lange Voraussetzung und eine lange Vorgeschichte. In meinem Leben und in deinem Leben kann auch so sein. Manchmal ist es nicht so, dass die Gemeinde aufgrund von einer oder einer anderen Einschränkung hat dann zum Beispiel Gottesdienst kürzen müssen. So eine Art Notlösung, wie im Zeit Josef mit seinen Brüdern durch die Hungersnot. Es war eine Notlösung. Aber man fühlt sich so bequem dabei und dann tut sich diese Notlösung zur Normalität. Es gibt so eine Situation, die Gemeinde, ja, okay, durch die Einschränkung, dann tut man halt den Sabbatschule mal für die nächsten 2 Wochen abschaffen. Was heißt abschaffen, aber mal auslassen? Ja, machen wir später wieder. Aber dann ist das eine Dauerlösung geblieben. Da gibt es Gemeinde, die haben keine Sabbatschule mehr. Das war eine Notlösung und auf einmal ist es eingebürgert als eine Normalität geworden. Durch die Corona-Situation, wir können ja nicht mehr zum Gottesdienst kommen, wir müssen uns ja testen. Ja, dann lass uns ja mal zu Hause bleiben und dann schauen wir mal Burg und Ofen an. Auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Ist Notlösung, aber manche sind nie wieder zurück in der Gemeinde gekehrt danach. Sie sind gewohnt auf ihrem Sessel, Wohnzimmer, Burg und Ofen anzuschauen und wenn es ihnen nicht passt, der Sprecher, dann wechselt sie zum anderen. Sehr bequem. Aber wir sollen aus der Geschichte hier lernen, dass Notlösung soll nicht eingebürgt werden für unser Leben. Vielleicht war ich einmal krank und dann hatte ich einmal eine Situation, aber das soll nicht den ursprünglichen anbefohlenen Gottesgebote ersetzen. Wären sie rechtzeitig zurück zum verheißenen Lands Richtung gekehrt, wären sie nicht in dieser Not. In der Erziehung ist auch nicht anders. Ist eine große Gefahr. Manche Eltern, ihre Kinder sind krank, als Notlösung, dann, ja, ihr seid alle Verschnupfkinder, wir bleiben daheim heute. Und aus dieser Notlösung bleiben sie die meisten Zeit im Jahr zu Hause. Und wenn die Kinder nicht mehr 6 oder 8 Jahre alt sind, aber 14, dann kommt die Rechnung, da stehen sie am Pi-Herod, Balzephon, und dann schreien zum Herrn, ja, lieber Gott, was hast du mir für Kinder gegeben? Sie pubertieren ohne es gleich. Ja, du bist zu lang geblieben in einer Notlösung. Kann passieren. Wir sollen daraus was lernen. Ich hoffe, dass für uns Notlösung keine Dauerlösung wird. Auch in unserem Gottesdienst. Wir sollen zurück zu dem Pioniergottesdienst. Wir sollen zurückkehren zu dem Apostelgottesdienst. Wir sollen zurückkehren zu Jesus, seine Sabbathaltung. Wir sollen zurückkehren zu Mose, seine Zeit. Auch in der Mission, in der Erziehung, es ist wichtig, schnell einzuschlagen Richtung Kanaan. Bleib nicht in Ägypten. Hier gibt's noch einiges zu sagen. Im Vers 13 und 17. Gott sagte hier, was ist der Grund? Warum seine Kinder zusätzlich zum dem anderen, außer die geografischen Voraussetzungen war ja gegeben, dass es nichts anderes geht. Gott hat dennoch das Beste für seine Kinder durchdacht aus seiner Liebe, durch seine Liebe. Aber im Vers 13 heißt es hier, da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Vers 17 noch einmal. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und alle seine Macht und an seinen Wagen und Männern. Wisst ihr, in der Situation, wo wir uns befinden manchmal, so aussichtslos wie es ausschaut, das ist die Gelegenheit, Gott seine Herrlichkeit zu offenbaren. Zu uns und zu anderen Ungläubigen. Und das ist auch meistens die Gelegenheit für Gott, das Problem an den Wurzel zu packen, so wie es hier steht, dass denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Mir gefällt das, dass es gibt so einen englischen Spruch, das heißt, Human's extremity is God's opportunity. Also der Mensch's Grenze oder Unzulänglichkeit ist Gottes Gelegenheit. Wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, das ist Zeit für Gott zu handeln. Das ist Zeit für Gott, seine Macht zur Entfaltung zu zeigen, was für einen allmächtigen, liebvollen, großzügigen Gott wir haben. Und in diesem Zeitpunkt, wenn man Gott erlebt hat auf diese Art und Weise, dann schaut die Ungläubige um uns herum zu, und sagen sie, Mensch, ihr habt viel Glück. Oder wenn man ihnen ein bisschen korrigiert, und dann sagen sie, okay, ja, dann sind sie sprachlos. Für die, die wirklich Gott, die ehrlich sind und die Gelegenheit haben und es auch tun, das ist eine Gelegenheit zu gestehen, ihr habt den allmächtigen Gott. Aber für die, die immer noch kämpfen gegen die Existenz Gottes, es wird der Moment, wo sie sprachlos sind, weil sie können es nicht mehr erklären. Wir hatten einige Gelegenheit in unserem Leben, das zu erfahren. Ich möchte sie nicht wieder haben. Aber weil es sehr unangenehm ist. Es ist immer so ein Gefühl, oh, jetzt ist Ende. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Aber dann kommt Gott plötzlich und macht Wunder. Egal wie, auf seine Art und Weise. Manchmal ist es so, er macht die Tür auf, er macht das Meer, teilt er auseinander. Aber manchmal ist es auch so, dass nichts ändert. Wir haben das erlebt. Wir haben unser drittes Kind. Meine Frau hat ein drittes Kind bekommen. Und man hat festgestellt, er ist schwer krank und schwersten behindert. Der war über 11 Monate lang auf der Intensivstation, bis man, die Krankenkasse hat gesagt, wir können nicht mehr zahlen. 11 Monate und da muss er woanders verlegt werden. Und in der Gemeinde, die Leute haben auch zugeschaut und haben gesagt, ja, wie könnt ihr denn das aushalten? Ihr müsst ja täglich zu Krankenhaus und das Kind betreuen und so weiter. Und ich glaube, nach circa 7 Jahren, der war dann immer im Krankenhaus, der durfte einmal, zweimal bei uns daheim, assistiert von ein Arzt und 2 Krankenschwestern und Beatmungsgeräte und so weiter. Und da kam er heim 1, 2, 3 Mal. Und ich habe dann geredet mit Menschen, die nicht in der Gemeinde waren und versucht immer über Gott zu reden und zu erzählen, ne? Und dann haben sie immer, ist das niedergemacht. Aber als sie es gehört haben, dass wir so ein schwer erkrankten Kind in unserer Familie haben, und dann hat die eine Frau zu mir gesagt, und wie hältst du das aus? Wie kommt ihr damit zurecht? Sogar in der Gemeinde haben Brüder gesagt, also an deiner Stelle hätte ich ja schon einiges geändert in meinen Missionszeiten und die Gottesdienstzeiten und so weiter. Fakt war, die Frau, die das, als sie das gehört hat, sie wurde so klein vor Gott. Weil ich habe ihr gesagt, du, das ist, Gott trägt uns. Das ist die Antwort auf deine Frage, wie hält ihr das aus? Gott macht das Meer, teilt das Meer auseinander vor uns möglicherweise. Aber andere Seite, der Engel Gottes ging vor innen her und wo es notwendig ist, geht auch wieder hinterher. Gott ist bei uns und aufgrund des Gottes Anwesenheit in meinem Leben, in deinem Leben, gleichst du in der Not wie dies brennenden Busch vor Mose, aber der wird nicht versenkt. Der brennt nicht aus. Die Leute sehen, ich habe immer die Gesicht von den Leuten gesehen von mir, wo sie sagen, ja, oh, wie kann man dir helfen? Also ist es ja so schlimm, ne? Aber ich habe ihren Gesicht gesehen und sage, ja, ich kann dir helfen, weil sie leiden mehr als ich. Nicht, weil es mir egal ist, die Situation, aber ich weiß halt, dass Gott hat uns geholfen. Von uns aus konnten wir das nicht. Und das ist wichtig, die Not, was wir haben, ist ja dafür da, damit Gott verherrlicht wird. Manchmal beten wir und passiert nichts. Warum? Weil Gott weiß, danach wird er nicht verherrlicht. Danach loben wir uns selbst. Und wir gehen in die Schule Christi so lang, bis wir es verstanden haben. Alle unsere guten Erfahrungen sind da, damit anschließend wir Gott verherrlichen. Wir sollen uns gewöhnen, Gott zu danken und Gott zu verherrlichen in unserem Leben. Das nächste Punkt, was wir auch hier lernen können, ist, im Vers 20 bis 22. Also die Ägypter kamen sehr nahe ran. Die Bedrohung war da. Und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster. Und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kommen die Heere der ganzen Nacht einander nicht näher. Also als die Ägypter sehr nahe rankommen zum Volk, und das Volk war ja dann am Zittern, und dann diese Wolkenfeuersäule hat Gott geschoben zwischen ihnen mit dem Engel Gottes. Und dann kam der Feind nicht so nahe ran an dem Kindergottes. Hier würden Leute sagen, die den Vers 14 missverstehen. In Vers 14 heißt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Manchmal wird das missbraucht und heißt, für manche Leute heißt es, brauchst nichts machen. Brauchst nichts machen. Der Herr wird für dich streiten. Aber ist es so hier in der Geschichte? Ist es so, dass man da bleiben muss, wo man ist? Und da dann bequem sein Zelt aufschlagen? Heißt es so? Die nächste Vers sagt uns im Vers 15, und er sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie weiterziehen. Der Grund, warum wir immer weiterziehen in unserem Glauben, ist, weil der Herr wird für uns streiten. Der Herr beschäftigt die Probleme, dass sie nicht so nahe an uns herankommen. Glaub es. Gott lässt zwar deine Probleme zu Angesicht kommen, aber er hat die Kontrolle, dass sie nicht so nah an uns herankommen darf. Der kann uns nicht schaden, wenn wir weiterziehen. Das Problem ist, wenn wir da lagern, wo wir sind, wir sollen weiterziehen nach Kanaan. Gott kann die Feinde halten. Gott kann, so wie hier in dem Text, kommenden Text, heißt, als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und mache das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Was lernen wir hier? Gott benutzt die Natur zugunst seiner Kinder. Er benutzt seine Engel, das ganze himmlische Familie hieß involviert. Aber eins macht Gott nicht, seine Kinder tragen. Die sollen voranziehen, die sollen selber gehen. Gibt es vielleicht in meinem Leben etwas, was ich selber tun kann? Und ich mache sie nicht. Gott wird seinen Engel schicken, für was du nicht kannst. Aber für was du selber tun kannst, da hat Gott dir ein Wort gegeben, mach das. Gibt es was in der Erziehung? Etwas, was ich selbst nicht in der Hand habe? Ja, es gibt genügend. Als meine Kinder im Gymnasium gingen, die waren ausgesetzt. Was dort geht, da habe ich keinen Einfluss direkt. Aber ich kann mit meinen Kindern jeden Abend, jeden Morgen beten und mit ihnen über Gott und die Wahrheit sprechen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, der Herr wird für mich streiten. Ja, im Gymnasium, wo ich nicht dort bin, da macht der Herr, was ich nicht kann, wo meine Hand nicht bis dahin reicht. Aber was man selber tun kann, Gott erwartet von uns, dass wir sie auch tun. Wir haben Beine gekriegt, damit können wir noch gehen, die noch können. Wir haben Knie bekommen. Da sollen wir vor Gott knien und beten. Wir haben Mund und Lippen. Wir können zu Gott schreien und beten. Und dann, wo es nicht geht, Gott benutzt seine Engel, Feuersäule, Wolkensäule, vor allem die Natur. Das Meer wurde hier zum Einsatz. Wisst ihr, wenn Gott bei den Philister sein Volk gebracht hätte, das war ein kürzerer Weg, aber die Philister könnten vom Satan benutzt werden, weil die sind Menschen. Den kann Satan verführen. Und das haben wir später gesehen in Kanaan. Das ganze kanaanische Volk wurde vom Satan benutzt, um alles zu verzögern und zu blockieren. Aber hier, das Meer hat Gott benutzt. Denn das Meer kann Satan nicht verführen. Das Trocken hat Gott benutzt. Der Ostwind hat Gott benutzt. Das alles. Hier möchte ich einmal eine kurze Lehre führen in Bezug auf unsere Verfolgung. Wir werden verfolgt, wenn der Sonntagsgesetz kommt. Und Ellen White hat uns gesagt, wir sollen fliehen. Wo sollen wir fliehen? im Berge, im Wald, wo es Natur, so viele Natur wie möglich. Und von welchen Ort sollen wir uns nicht aufhalten? In der Städte sollen wir rausgehen. Da habe ich auch immer lang gedacht, ja, also in Deutschland eigentlich, wenn du im Wald fliehst, da kommen die Infrarot und die Hubschrauber und dann schicken sie einen Hund und dann bist du gefangen. Ich glaube, in der Stadt kann man besser fliehen, weil ich mische mich halt zwischen den Leuten und dann möglicherweise, es ist viel schwieriger, da kann man keinen Hubschrauber schicken und Infrarotdetektor. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, wir sollen lieber auf dem Wort Gottes und die Propheten folgen, weil Gott benutzt die Natur, das ist in seiner Hand. Aber die Menschen, die in der Stadt, die werden euch denunzieren. Satan wird sich schon missionieren und die werden uns denunzieren. Wir sollen in die Natur gehen, nach dem Wort Gottes, wenn es soweit ist. Die Natur kann Gott immer noch benutzen, das Meer, das Ostwind, die Nacht. Die werden alles zu unseren Gunsten von Gott benutzt werden. Also wir haben jetzt schon gemerkt, Gott hat das Beste aus der damaligen Situation herausgemacht. Das Volk war mitschuldig, zu lang in Ägypten zu bleiben. Und das Volk, trotz alledem mitgegangen und jammert vor Gott hier und sagt, naja, sollen wir hier geführt werden, um zu sterben. Dabei wussten sie, dass tatsächlich der Weg nach Kanaan ging nur über die Wüste. Das haben ihre Vorfahren sogar selber freiwillig gemacht. Als sie hungrig waren, haben sie nicht gejammert, ja, müssen wir jetzt durch die Wüste gehen nach Ägypten? Das haben sie gerne gemacht. Aber als es jetzt mal um der Wille Gottes angeht, jammern sie und sagen, wir sollen jetzt in der Wüste umkommen. Wie unterschiedlich die Ansichten sind. Diese Situation, der uns zum Bedrängnis führt, die soll uns zum Segen werden. Gott soll verherrlicht werden. Stellt euch vor, der Weg von Ägypten nach Kanaan wäre sehr einfach. Was hat das für einen Nachteil mit sich? Ich glaube, die sind jeden 3 Tage zurück nach Ägypten. Aber das ist so schwer. Wir lesen in der Geschichte zumindest, die nächste 7 Generationen hat nie mehr den Versuch gemacht, zurück nach Ägypten zu gehen. Weil es ist so schwer war und keiner will diesen Weg wieder zurückzugehen. Wäre dieser Weg einfach, wäre der Schutz weg für uns. In meinem berufliches Leben, ich bin zwar an erster Stelle, mein erster Job ist zwar die Mission, sehe ich es so. Aber mein zweiter Job ist, ich bin selbstständig und leite eine Firma. Und in dieser Firma, was ich führe, es ist einfach so, die Gefahr ist da, dass wenn man einen Mitarbeiter, dass es wird immer kopiert, was man getan hat. Und die machen dann nach alles, was die sehen ja die Erfolg und die sehen ja, wie man es gemacht hat. Wo holt man die Ware und wo verkauft man die Ware und wie man damit umgeht. Es ist durchschaubar. Und in unserer Branche ist es so, es gibt genügend. Da ist einer, hat eine Firma gestartet, angefangen und kurze Zeit später einer der Mitarbeiter gründet auch das Gleiche nebenan. Aber bei mir ist es nicht so, bis jetzt, Gott sei Lob und Dank, weil der Grund, warum keiner kann das nachmachen und keiner das kopieren, wie in unserer Firma jetzt steht, ist einfach, weil es ist eine Komponente dabei, den kann man nicht klauen. Und das ist Gott. Bei mir war es immer so, wir kommen immer in eine Sackgasse jedes Mal. Und dann beten wir und schreien wir zu Gott und Gott macht Wunder. Und da weiß ich, wenn einer jetzt den gleichen Weg gehen will, so wie ich auch gegangen bin, der muss auch diesen Wunder in seine Komponente haben. Und es schafft keiner, es sei denn wirklich, dass Gott dafür ist. Versteht ihr? Man kann nicht das Volk Israel nachkopieren und sagen, ja, lass uns jetzt einmal fliehen und da stehen wir am Roten Meer und die anderen sind dahinter. Geht nicht. Du brauchst Gott, der dir das Meer auseinanderteilt. Und das ist einfach in unserem Leben, in unserem Glauben wichtig. Da soll mal einer hinter uns hergehen und das Gleiche versuchen, denn im Hebräerbrief heißt es, das haben die Ägypter auch versucht. Und was ist passiert? Da sind sie ertrunken. Da sind sie ertrunken. Entscheidend ist in unserem Leben, mit Gott zu sein, an Gott zu glauben und Gott zu gehorchen in allem, was wir tun. Glauben ist wichtig. Hier steht es noch ein Punkt. Und zwar das letzte Vers im Kapitel 14. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an denen Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Warum führt Gott uns zu einer Situation, wo wir in eine Sackgasse stecken? Damit du und ich Gott fürchten. Das ist der Aufruf, der letzte, einer der letzten Aufrufe, Offenbarung 14, Vers 6. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und wenn wir nicht die Prediger hören, dann wird uns diesem Predigt das lehren. Dann wird uns die Not der Volk Israel vor dem Roten Meer auf uns kommen. Mein Wunsch ist, lieber auf den Prediger und auf die Propheten Gottes hören. Warte nicht, bis wir in einer jammerlichen Situation, in einer elenden Situation, wo wir weinen zu Gott, schreien, Herr, hilf uns. Dann erst einmal danach Gott zu fürchten. Denn die Gottesfürchtigen, steht in der Bibel, die Gottesfürchtigen, die handeln anders. Josef war ein gottesfürchtiger, erfolgreicher Mann. Und er hat Gott gefürchtet und sagte, wie kann ich dieses so ein großes Übel an Gott tun? Die Gottesfürchtige sündigen nicht. Die Leute, die einfach immer durch Verstand, allein auf den Verstand verlassen, die sind käuflich. Aber die Gottesfürchtige nicht. Meint ihr, ist das eine Sache der Verstand oder sagt es, gottesfürchtig zu sein, wenn man vor einem goldenen Standbild niederknien soll und da ist der Feuerofen? Kann man da einen Verstand fragen? Der Verstand würde uns 20 Gründe sagen, warum wir vor diesem Standbild mal kurz beugen und danach um Vergebung bitten. Das kann ja gut. Aber die Gottesfürchtigen? Nee, das kann man Gott nicht antun. So ein großes Übel. Dann wird man lieber Märtyrer. Das ist nicht mit dem Verstand zu begreifen, aber gottesfürchtig sein ist wichtig. Das Ziel, Kapitel 14. Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Was ist denn dabei, wenn man Gott die Ehre gibt? Kommen mehr Leute zur Gemeinde, zur Taufe oder habe ich mehr Geld auf dem Konto oder was? Nein. Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Das ist die gute Botschaft. Judas, Vers 5. Das letzte Vers. Judas ist ja nur ein Kapitel. In Vers 5 steht hier, ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dieses alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Einmal hat Gott dich rausgeholt. Aber vergiss es nicht, es liegt in deiner Hand, ob du glaubst oder nicht. Glauben bedeutet nicht nur denken. Natürlich, Glaube ist ein Tat des Verstandes. aber Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ist nicht nur beim Gedanken geblieben, sonst wären das Volk auch an diesem Roten Meer nur an schöne Gedanken. Richtig ist voranschreiten, mitgehen, gehorsam. Hier steht das Wort, die nicht glauben, würde tot in der Wüste. Warum starben sie? Weil sie nicht diese gute Gedanken hatten, ich möchte nach Kanaan sein? Nein. Sie haben was getan oder nicht getan. So starben sie. Glaube äußert sich durch Werke. Glaube äußert sich durch Werke. Es ist so, wie wenn wir, Glaube ist ein Werke, retten uns nicht, aber Werke sind Thermometer. Verstehen wir? Also wenn ich jetzt ein Thermometer mal hier reinstecke, der Thermometer macht mich nicht gesund. Der ist nicht meine Gesundheit, aber er zeigte nur, dass ich gesund bin. Und die Werke in meinem Leben, die sind Anzeichen, die sind so wie die Kilometerstand oder die Thermometer in meinem Leben, wie weit ich Hingebung voll im Glauben, im Herrn's Hand übergeben habe. Ich wünsche uns, dass wir an unsere Glauben festhalten, arbeiten und rütteln lassen vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Und lass uns immer Richtung Kanaan gehen in alle unsere Entscheidungen. Nicht nach Ägypten. Solange wir vorwärts nach Kanaan gehen, dann Gott ist mit uns. Egal was passiert, die wird zu Gottes Verherrlichung kommen. Die wird uns führen zu einem gottesfürchtigen, gläubigen Mensch. Und eins ist sicher, wenn wir so bleiben im Glauben, kommen wir durch und wir kommen ans Ziel. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Gott, vergib uns, wir sind so furchtsam. Aber mach unsere Augen auf, dass die für uns sind mehr als die gegen uns. Dass die Natur, deine Engel, dein Heiliger Geist, sogar die vermeintlichen Hindernisse vor uns, kann uns zum Schutz hinter uns werden, wenn wir voranschreiten im Glauben. Hilf uns auch zu tun, was du für Möglichkeiten uns gibst oder gegeben hast, dass wir nicht zurück nach Ägypten kehren, dass wir nach Kanaan gehen. Im Namen Jesus Christus bitten wir dich so sehr darum. Habe Dank dafür. Amen.